dürfen etwas Großes erwarten. Ja, und jetzt ganz abhängig von unserem Alter erwarten wir vielleicht unterschiedliche Dinge. Oder abhängig von unseren Umständen. Ich sage jetzt einmal, die ganz kleinen Kinder erwarten vielleicht, dass das Christkind kommt. Sie freuen sich. Sie können sich das aber nicht so ganz genau vorstellen, wie das funktioniert, aber sie freuen sich über die Geschenke, die sie bekommen. Und für die Erwachsenen sind es vielleicht ganz andere Erwartungen. Da erwarte ich mir vielleicht, dass ich eine nette Karte bekomme oder dass ich einen Brief bekomme oder ich erwarte diesen Geruch und diesen Geschmack von den Weihnachtskeksen oder vielleicht, dass ich eingeladen werde zu einem guten Essen, vielleicht die eine oder andere Begegnung mit Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht bekomme ich eine kleine Aufmerksamkeit von jemandem als ein Stück Wertschätzung. Vielleicht ist es auch ein Fest, das dieses Jahr ein bisschen anders ist als sonst. Für mich persönlich und für meine Familie wird dieses Fest ein besonderes Fest sein und es wird dieses Jahr wirklich anders sein wie sonst. Denn ich werde es zusammen mit meinen vier erwachsenen Kindern gemeinsam feiern. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn meine Tochter Carina war die letzten Jahre in Amerika und mein Sohn Daniel wird nächstes Jahr ins Vereinigte Königreich übersiedeln. Und gerade heuer haben wir die Möglichkeit, als ganze Familie gemeinsam zu feiern. Ja, wir alle dürfen große Erwartungen haben. Wir dürfen große Erwartungen auch in dieses Fest setzen, weil es ein Fest ist, dessen Inhalt mehr Bedeutung hat und dessen Bedeutung über den 24. Dezember noch hinausgeht. In dem Text, den ich gleich aus der Bibel lesen werde, geht es auch um große Erwartungen. Wir lesen von Ereignissen, die vordergründig so scheinen, dass die Erwartungen enttäuscht werden, dass alles anders ausgeht, wie geplant und gedacht gewesen ist. Aber zum Schluss geht es dann doch noch um eine große Party. Aber nicht allen ist zum Feiern zumute. Jesus selbst erzählt dieses Gleichnis. Gleichnis, eine Beispielgeschichte, weil er für seine Zuhörer die Sache verständlich ausdrücken möchte. Er möchte es einfach so rüberbringen, dass die Leute ihn verstehen können. Dass sie das, was er damit transportieren möchte, dass es auch wirklich ankommt bei seinen Zuhörern. Und für uns wurde das aufgeschrieben von Lukas. Lukas schreibt im 15. Kapitel seines Evangeliums. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jünger zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei den Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und sein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Vater, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, der mir die richtigen Worte in den Mund legt und uns allen offene Ohren und Herzen schenkt, damit wir dein Reden hören können. Dieses Gleichnis von Jesus, wenn wir das so hören, ist dir das bestimmt bekannt vorgekommen? Habt ihr das schon mal gehört? Wer kennt das Gleichnis sogar beim Namen? Genau, der verlorene Sohn. So trägt es auch die Überschrift in der Lutherbibel. Es gibt auch noch andere Übersetzungen. Die Einheitsübersetzung sagt dazu, die Geschichte von den beiden Söhnen, von den zwei Söhnen. Und da gibt es auch noch die Gute Nachricht Bibel, die spricht vom Vater und den zwei Söhnen. Und gerade heute möchte ich, dass wir uns den Text näher anschauen aus der Perspektive des Vaters. Die Perspektive des verlorenen Sohnes ist uns ja die vertrauteste, weil wir sie am öftersten gehört haben und vielleicht, weil wir uns auch damit am leichtesten identifizieren können. Mit dem zweiten Sohn ist es da schon ein bisschen schwieriger. Wie schaut es da mit ihm aus? Haben wir da vielleicht auch irgendwelche Anteile so von ihm? Aber mit der Perspektive des Vaters, da können wir eigentlich am wenigsten anfangen. Obwohl ich selbst Vater von wunderbaren 4 Kindern bin, habe ich mich mit diesem Vater noch nie so richtig beschäftigt. Ich habe mir einfach gedacht, wenn Jesus das so erzählt und damit mit Gott meint, den Vater zu erwähnen und dass das Gott ist, dass das nicht ja, schon irgendwie genügt für mich. Und Anfang November war ich dann mit Gundi und 2 meiner Kinder war ich auf einer ökumenischen Konferenz und da waren in den Hauptreferaten so der Schwerpunkt über die Liebe Gottes des Vaters. Das hat mich sehr beschäftigt. Seit 40 Jahren darf ich schon eine Beziehung haben zu Jesus und auch einige Jahre später zum Heiligen Geist. Also diese Beziehung zu Gott dem Vater, diese Aspekte, die sind für mich total neu gewesen. Und das hat für mich großes Interesse geweckt, einfach da tiefer reinzugehen. Und als wir dann zurückgekommen sind, hatte ich dann als Lektor mein Mitarbeitergespräch mit unserem Pfarrer Thomas Dopplinger. Und neben all diesen praktischen Fragen, die es da gibt im Lektorendienst, werden auch in diesem Mitarbeitergespräch die geistlichen Aspekte und die geistlichen Entwicklungen angesprochen. Und ich finde das echt gut, dass die Kirche das jetzt eingeführt hat und dass es da Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen, zu reflektieren. Ja, was ist gewesen, was ist gut, wo gibt es Verbesserungspotenzial und auch dort, wo gibt es Perspektiven für den Dienst und auch, was kann man tun für die Entwicklung der Mitarbeiter, was kann man tun in der Fortbildung. Und da waren wir so im Gespräch und ich bin der Gemeinde auch sehr dankbar, dass sie mich unterstützt haben, dass ich auf ein Seminar fahren konnte im Rahmen der Lektorenfortbildung, Anfang Dezember, wo es gerade um dieses Thema gegangen ist, die Liebe des Vaters, so dieses Vaterherz Gottes. Ich war da für mehrere Tage in Tschechien und habe da nicht nur exzellente Vorträge gehört, sehr gute Lobpreiszeiten und Segnungs- und Gebetszeiten erlebt, sondern auch wirklich Gott als den Vater erleben dürfen. Wir waren da über 60 Teilnehmer und es war auch toll, die Begegnung mit den verschiedenen Menschen in den Pausen, in der Zwischenzeit zu erleben. Und das Besondere war diese persönliche Begegnung mit Gott. Und wenn ich jetzt die Bibel lese oder das Wort Gottes höre, dann habe ich eine neue Offenheit. Eine Offenheit, die es mir ermöglicht, so mein altes Schubladendenken einfach über Bord zu werfen. Deshalb möchte ich Sie gerade heute und jetzt einladen, dieses Gleichnis von Jesus ganz, ganz neu anzusehen. Anzusehen aus der Perspektive des Vaters. Wenn Jesus über seinen Vater spricht, dann spricht er immer von einem liebenden Vater. Er spricht von einer ganz engen Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Jesus hat einmal in einem Gespräch mit Philippus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus spricht von einer ganz engen, von einer intimen Beziehung, die abfärbt. Kennt ihr vielleicht diesen Satz, den man über ein sehr, sehr lang verheiratetes Ehepaar spricht, dass man sagt, die sind sich so ähnlich geworden. Da hat sich etwas getan. Wie ist das, wenn man Jesus sieht? Man sieht den Vater. Da ist etwas passiert, die sind sich so ähnlich geworden. Da muss eine enge Beziehung gewesen sein zwischen Jesus und dem Vater. Noch viel enger als das Beispiel von einem lang verheirateten Paar. Wer mich sieht, sieht den Vater. Umso selbstverständlicher ist es natürlich auch dann, wenn Jesus in einem Gleichnis vom Vater spricht, dass er dann aufzeigen möchte, wie der himmlische Vater ist, welchen Charakter er hat, welche Eigenschaften er hat, wie sein himmlischer Vater denkt, fühlt und wie er handelt. Der Vater in unserem Gleichnis hat seine beiden Söhne sehr, sehr gut gekannt. Er hat an sie schon gedacht, bevor sie geboren wurden. Er war bei der Zeugung dabei, er war bei der Empfängnis dabei, er war vielleicht bei der Geburt dabei und er hat den ersten Luftzug und den ersten Schrei miterlebt und hat sich gefreut. Ja, sie haben es geschafft, sie atmen selbstständig. Dann war er dabei beim ersten Lächeln, bei den ersten Schritten. Er war auch dort dabei, bei der Bar Mitzwa, was in der jüdischen Tradition den Eintritt ins Erwachsenenalter bedeutet, mit 12 Jahren. Er war auch vielleicht beim ersten Schultag dabei oder beim Lehrabschluss oder Schulabschluss oder Studienabschluss. Der Vater war dabei. Und hier in unserer Geschichte sind die Söhne in die Firma des Vaters mit eingestiegen. Sie haben gearbeitet, vielleicht, damit die Firma expandiert, aber mit dem Ziel, später einmal die Firma zu übernehmen. Der Vater hat seine beiden Söhne nicht nur gekannt, er hat sie sehr geliebt. Und eines schönen Tages kommt nun der Jüngere so und macht sich einen Termin beim Vater. Es geht um die Zukunft. Der Sohn will mehr erleben, er will die Freiheit genießen, er will unabhängig sein von seinem Vater und er will wirklich frei sein. Er will spontan leben, er will finanziell unabhängig sein. Und das geht natürlich nur, wenn man nicht mehr arbeitet. Das wirst du doch wohl verstehen, Vater. Und deswegen, am besten, zahl mir schon dein Erbe aus. Ich weiß nicht, wie es euch Vätern ergeht, wenn der Sohn oder die Tochter zu euch käme und solch eine Ansage startet. Ich weiß nur, wie es mir erginge. Ich hätte bestimmt viele Argumente auf Lager und einige Ratschläge, um zu sagen, dass das vielleicht nicht so der beste Weg wäre und dass sich mein Sohn das vielleicht anders überlegen sollte. Aber hier, unser Vater, der gibt dem Sohn, worum er ihn bittet, weil der Vater liebt seinen Sohn. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, der Alte ist schon senil. Nein. Er weiß genau, was er tut. Er gibt seinem Sohn, worum er ihn bittet. Und der Sohn, der genießt das Leben. Er gewinnt schnell neue Freunde, die gern auf seinen Partys sind. Ja, er zahlt ja auch. Und es gibt natürlich auch dort nette Mädels. Dann kommen sie überhaupt zu Freunde, sehr gerne. Und diese Freundschaften kosten sehr, sehr viel Geld. Und als das Geld weniger wird, werden die Freunde weniger und dann lassen sie ihn letztendlich ganz im Stich. Ausgeträumt ist der Traum von der Unabhängigkeit, von der Freundschaft und vom lockeren Leben. Nach dem ersten Schock hat ihn die Realität eingeholt. Die Leere im Geldbeutel greift auf die Leere im Magen über. Und es beginnt der Hunger und der Existenzkampf. Mit der Freiheit ist spätestens jetzt Schluss. Er braucht dringend Arbeit. Aber das gestaltet sich ebenfalls schwieriger. Denn in dem Land, wo er jetzt ist, beginnt eine Wirtschaftskrise. Und er ist obendrein noch Ausländer. Doppelte Schwierigkeit. Und er bettelt dann so lange bei einem Bauern, bis er als Schweinehirte anfangen kann. Und das ist so wirklich das Allerletzte. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen könnte in unsere Gesellschaft. Also so in unserem Sprachgebrauch geht es dann zum Straßenkehrer, zum Kanalräumer, zum Müllsortierer. Ich weiß nicht, was man da noch an Dienstleistungen und an Jobs anführen könnte, die so in unserer Gesellschaft am Boden, am untersten Level angeordnet sind. Gerade dort arbeitet er als Schweinhirte. Er hat sogar betteln müssen darum. Wer von uns ist denn schon einmal in einem Schweinestall gewesen? Super! Das ist eine besondere Atmosphäre. Da geht es ein bisschen drauf zu. Da hat so ein ganz ein spezielles Aroma, an das man sich bestimmt gerne und lange erinnert. Und wenn man sich den Boden anschaut, auch der hat eine ganz besondere Konsistenz. Und vielleicht hat unser Mann in diesem Gleichnis sogar bei den Schweinen geschlafen. Und er hätte gerne aus dem Sautrog, wenn ihr das kennt, was den Schweinen da das Futter gegeben wird, auch so eine spezifische Konsistenz, er hätte gerne das gegessen, aber nicht einmal das hat er bekommen. Und er hatte, und das ist das Besondere in der Geschichte, sich auch an seine Erziehung erinnert. Er hätte ja was essen können davon, aber es wäre eigentlich Diebstahl gewesen. Der Hunger plagt ihn. Schlimmste Umstände. Und dann, wir hören es im Vers 17, da heißt es, er kommt zur Besinnung. Wen würde es auch wundern? Die Situation ist eigentlich aussichtslos. Vielleicht ist die Unterzuckerung, das im Kopf jetzt etwas anderes zu ticken beginnt, aber nein, er erinnert sich und sagt, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Er erinnert sich, dass sein Vater ein fairer Dienstgeber ist. Dass jeder mehr wie genug bekommt. Die Arbeitsbedingungen sind einfach fair beim Vater. Aber seine Besinnung geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, Vers 18, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Das ist ein echtes Schuldeingeständnis. Es sind nicht die Umstände, und es sind auch nicht die anderen. Er sagt hier, ich bin schuldig geworden. An Gott und an dir. Und im nächsten Vers, im Vers 19, gibt es auch noch die Konsequenzen von der Schuld. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als ein Arbeiter bei dir bleiben. Ich denke, dass auch in dieser Situation Tränen geflossen sind. Tränen der Reue. Das war ein echter Zerbruch. Ein Zerbruch, der nicht zur Zerstörung führt, sondern ein Zerbruch, der zur Umkehr ruft. Er macht sich auf den Weg. Er hat sich bestimmt unterwegs überlegt, ja, was werde ich sagen? Was sind wohl die geschicktesten Worte, wie ich meinem Vater sagen soll? Und dann heißt in Vers 20, der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was für ein Vater ist das? Dieser Vater muss auf ihn gewartet haben. Er musste Ausschau gehalten haben. Sonst hätte er ihn doch nicht von Weitem schon erkennen können. Dieser Vater kann nicht senil gewesen sein, denn er ist ihm entgegengelaufen. Voller Mitleid steht sogar da. Er muss den Zustand seines Sohnes gesehen haben. Vielleicht mit welch zerrissenen Kleidern und in welchem schmutzigen Zustand er sich da angeschleppt und vielleicht gebückt daher gegangen ist. Aus der Nähe hat es bestimmt gerochen. Wie hätten wohl wir in solch einer Situation reagiert? Hätten wir so getan, als würden wir ihn nicht mehr erkennen? Hätten wir vielleicht mal unseren Gartenschlauch ausgepackt und ihm mal eine ordentliche Dusche verpasst? Hätten wir ihm mal eine ordentliche Standpauke gehalten? Nein, der Vater ist anders. Er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Ein Wahnsinn. So ist der Vater. Er liebt seinen Sohn bedingungslos. Seine Mitarbeiter stehen einfach rum und sind total perplex und wie gelähmt. Da befiehlt der Vater, beeilt euch, holt euch das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Also, runter mit den Fetzen, das schönste und bestimmt auch teuerste Gewand für seinen Sohn. Und Ring an den Finger. Ist das nicht nur ein schönes Schmuckstück? Nein, es bedeutet Vollmacht. Es bedeutet Autorität. Es bedeutet wieder volle Handlungsvollmacht. Schuhe an die Füße. Das bedeutet volle Wiederherstellung als freier Mensch. Heute würde man bei uns sagen, die vollen Bürgerrechte. Denn die barfuß gelaufen sind, das waren die Sklaven. Mastkalb. Ja, das ist nur für besondere Feste gewesen. Für die Feiertage. Und jetzt kann die Party so richtig losgehen. Ja, wir haben auch allen Grund zu feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Schauen wir uns den älteren Sohn an. Er arbeitet brav vor sich hin, kommt jeden Tag am Abend nach Hause. Nur heute ist etwas anderes. Heute hört er schon von weitem Tanzmusik. Ja, was ist mit dem Alten los? Party? Aber er geht nicht hin zu seinem Vater und fragt ihn. Nein, er fragt einen Mitarbeiter, was wird da gefeiert? Dein Bruder ist da, antwortet er ihm. Und dein Vater freut sich so sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er ein Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Was? Ich glaube, ich höre nicht recht. Für den? Das ist total unfair. Ich will mit meinem Bruder nichts zu tun haben. Ich gehe da nicht hinein. Ist die Reaktion nicht total verständlich? Wie hätten Sie, wie hättest du reagiert, wenn du so etwas erlebt hättest? Und jetzt möchte ich wieder das Augenmerk auf den Vater lenken. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Der Vater kennt beide Söhne. Er weiß genau, wie es dem zweiten Sohn zumute ist. Er kommt. Der Vater, der jetzt so gerade in der Feierstimmung ist, und er geht zu seinem ältesten Sohn. Er verlässt das Fest und er geht auf den ältesten Sohn zu. Er kümmert sich um den ältesten Sohn. Hätte das nicht Zeit gehabt bis nach dem Fest, sie hätten es auch am nächsten Tag diskutieren können. Nein, so wie der Vater dem jüngeren Sohn entgegengegangen ist, genau so geht er auf den älteren Sohn zu. Denn er liebt beide genauso. Aber diese Begegnung ist ganz anders. Der ältere Sohn ist ganz verbittert und schleudert seinem Vater den ganzen Frust und seine Enttäuschung entgegen. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für den Schlachten. Starke Aussage. Der Vater hört sich das geduldig an. Sein Vater redet ihm gut zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm. Wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Der Bericht des Lukas endet hier. Wir können nur spekulieren, wie es weitergegangen ist. Eine mögliche Schlussfolgerung wäre, dass der ältere Sohn verbittert weggegangen ist. Wir wissen es aber nicht. Wir können aber Schlussfolgerungen ziehen, die sich auf pastorale Erfahrungen gründen. Es soll ja schon noch einmal eine Gemeinde gegeben haben, wo regelmäßige Gottesdienstbesucher und treue Gemeindeglieder es als total unfair gefunden haben, dass Neue in die Gemeinde gekommen sind. Es soll ja schon noch mal sich in Gemeinden zugetragen haben, dass regelmäßige Gottesdienstbesucher und treue Gemeindeglieder es als total unfair empfunden haben, dass Fremde zum Gottesdienst gekommen sind und in die Gemeinde gekommen sind. Es soll ja schon einmal sich in Gemeinden zugetragen haben, dass regelmäßige Gottesdienstbesucher und Gemeindeglieder Veränderungen als unfair empfunden haben und deswegen nicht mehr in die Gemeinde gekommen sind. Heute richten wir unseren Blick auf den Vater. Er sagt gerade zu dem verbitterten und wütenden Sohn: Mein Sohn, du bist bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Was für eine gewaltige Zusage. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Am Schluss der Predigt möchte ich noch einmal den Bogen spannen zu unserer Lesung aus dem Titusbrief. Es ist die Güte Gottes, die Liebe unseres Vaters im Himmel, die uns gerettet hat. Es ist nicht unsere Leistung oder weil wir so gute Christen sind.
Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben.
Unser himmlischer Vater hat uns durch seinen Retter Jesus Christus am reichsten beschenkt. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir uns zu Weihnachten beschenken. In unserem Gleichnis hat der Vater seinen Sohn mit dem Zeichen des Ringes voll wiederhergestellt. Und in unserem Titusbrief geht es noch darüber hinaus. Als seine Kinder und Erbe dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das heißt, wir sind Kinder und Erben des himmlischen Vaters. Das hat eine Auswirkung auf unser Leben hier und jetzt und eine Auswirkung auf unser Leben nach dem Tod. Denn wir haben ewiges Leben.